Ich möchte euch gerne aus Matthäus 28 was vorlesen und ihr dürft da natürlich gerne mitlesen. Vielleicht habt ihr letzten Sonntag schon gemerkt, oh ja, der Text war ja jetzt nicht so bekannt. Genau, und dann habe ich mir gedacht, für diesen Sonntag nehme ich einen, der ist etwas bekannter, steht in Matthäus 28, Vers 11 bis Vers 15. Und doch nimmt man den nicht ganz so oft, um darüber zu predigen, weil was passiert denn da drin? Manches Mal passieren Dinge, wo man sich überlegt, muss das jetzt sein? Also ist das jetzt wirklich so dran? Matthäus war es wichtig genug, das aufzuschreiben. Und deswegen tauchen wir in diesen Text ein und schaut mal, was ist denn da passiert? Matthäus 28, Vers 11 bis 15. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in der Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was sie gesehen hatten und was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten und dem Rat, den sie abgehalten hatten, und gaben den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthaltern kommt, so wollen wir sie besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld, machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Was ist geschehen? Eine ganz einfache Geschichte und eigentlich ganz logisch, was da drin passiert. Und doch haben diese, ich sag mal, fünf Verse für uns einen tieferen Hintergrund. Passiert war Folgendes. Für uns Christen, Gott selber hat diesen Stein, vielleicht erinnert ihr euch noch an letzte Woche, ja, genau, da haben wir es doch, wie schnell immer so eine Woche vorübergeht, gell? Jetzt sind wir schon bei nächsten Sonntag, nächste Predigt, da habe ich euch ja das Grab aufgemalt, das offen war, gell? Und von diesem Grab reden wir, das war geschlossen. Dieses Grab, und dieses Grab steht im zentralen Mittelfeld. Also, das Grab war geschlossen. Und genauso sollte das sein. Und damit da auch nichts passiert, weil berühmten Persönlichkeiten muss man doch aufpassen, was da so am Laufen ist, haben die Römer an dieses Grab von Jesus Wachen aufgestellt. Und diese Wachen sollten ganz genau bewachen, dass Jesus da bleibt, wo er hingehört. Diese Woche habe ich mich also intensiv mit dem jüdischen Tod auseinandergesetzt und habe mich auch ins Judentum so ein bisschen reingegeben. Und das Interessante oder ein paar interessante Sachen, wo ich da einfach so mitgenommen habe, dass die Juden vom Tod sagen, der Tod ist zwischen Leben und Leben. Also zwischen der Helligkeit vorm Tod und zwischen der Helligkeit nach dem Tod. Ganz interessante Denkweise, muss man jetzt nicht übernehmen, aber einfach mal zum Hören. Und von daher ist für die Juden, also zumindest für die Juden, die jetzt nicht so wie es in unseren Breitengraden eben auch gedacht wird, nämlich dass nach dem Tod alles aus ist, das gab es durchaus, diese Denke damals im Judentum. Aber für alle normalen Juden war klar, irgendwann kommt die Auferweckung. Und darauf warten Juden, darauf warten Israelis heute noch. Und deswegen habe ich mir angelesen, habe ich mir sagen lassen, dass jüdische Gräber nicht nach einer gewissen Zeit abgeräumt werden, sondern dass die stehen bleiben. dass das so ganze Familiengruften sind und dass die da immer da sind, die warten auf die Auferstehung, auf das, dass jemand kommt. Und so haben also diese Juden und die Römer das Grab von Jesus bewacht, dass da niemand was machen kann und niemand diesen Herrn Jesus rausholen kann. Und dann wissen wir ganz genau, was passiert ist. Auf einmal wurde es total hell, nämlich Gott selber ist gekommen und hat seinen Sohn aus diesem Tod herausgeholt. Das würde ja für einen Juden bedeuten, wenn das so tatsächlich passiert ist, und daran glauben wir, wenn das also passiert ist, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus aus dem Grab rausgeholt ist, dass das eingetroffen ist, worauf die Juden warten. Nämlich, dass die Gräber sich auftun und dass es Erlösung gibt, dass jemand, nämlich Jesus, diesen Tod durchbrochen hat und den Weg frei gemacht hat in den Himmel. Also mein kindliches Denken ist immer noch, dass der Himmel oben ist. Eigentlich ist der Himmel neben uns, aber genau, dass der Weg zum Vater offen ist. Dass er also auf uns wartet und uns wirklich mit offenen Armen empfängt. Und wenn dieses Grab offen ist, dann ist Jesus nicht mehr bei den Toten, sondern er ist im Himmel. Er ist dort, wo wir hinwollen, wo unsere Sehnsucht danach ist. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Text. Die Soldaten haben das erlebt. Die haben ganz genau erlebt, wie dieser Stein aufgerollt wurde, und zwar nicht von Menschen, sondern von Gott selber, wie das Grab also offen ist und wie Jesus da rausgekommen ist. Nicht rausgetragen von egal wie viel Jünger, sondern er selber wurde von Gott rausgeholt aus dem Tod. Darauf warten die Juden, dass das passiert. Und das ist vor über 2000 Jahren oder vor knapp 2000 Jahren ist es passiert. Vor über 2000 Jahren ist Jesus für das gekommen. Und als die Römer das den hochgestellten Juden im Volk erzählen, passiert dieses Unglaubliche, was Matthäus aufgeschrieben hat. All diese Juden versammelten sich, die Ältesten und die im Rat, und haben überlegt, was machen wir? Was passiert, wenn diese gute Nachricht für uns ans Tageslicht kommt? Das würde ja bedeuten, dass Jesus recht hat. Das würde ja bedeuten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass das, was Jesus sagt, stimmt. Es würde ja bedeuten, dass wir, also die Juden, dass wir Jesus fälschlicherweise gekreuzigt und umgebracht haben. Genau das und noch vieles andere wird in ihren Köpfen rumgegangen sein. Machtverlust. Hey, wir müssen ein völlig neues Kapitel in der Bibel schreiben. Wir müssen nicht mehr warten. Nein, wir können es jetzt ergreifen. Jetzt gilt für uns das Leben. Wollen wir das ergreifen? Das steckt für mich hinter diesem Text. Ich kann es annehmen oder ich kann es ablehnen. Und was machen die Juden? Sie geben diesen Römern Geld. Ordentlich, ausreichend Geld. Genug Geld. Ich weiß nicht. Muss sich jeder wahrscheinlich selber für sich beantworten, was wäre genug Geld, um, ich nenne das jetzt mal sehr direkt beim Namen, um zu lügen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Wie viel wäre das, ich traue mich gar nicht, das dich zu fragen, wie viel wäre das finanziell für mich wert, dass ich das behaupten würde? Wo wäre meine finanzielle Schmerzgrenze? Es stellt sich ja hier die Frage, denn die haben ihnen genug Geld gegeben. Also die haben ihnen nicht nur, ich sage jetzt mal so, 12 Silberlinge oder was auch immer gegeben, nee, genug Geld. Denn jetzt kommt, Soldaten, die schlafen, werden bestraft. Und wenn ihr Auftrag dadurch gefährdet wird, ist das keine Strafe, wo man nur, okay, du bekommst jetzt 3 Tage nichts zu trinken oder eine Woche nichts zu essen, sondern das kann bis zum Tod führen. Wer seinen Auftrag nicht ausführt, ist letzten Endes einer, der, ich will nicht sagen desertiert, aber der gegen den Auftrag arbeitet und das kann keine Armee dulden. Also da steht eine richtig fette Strafe drauf. Das Mindeste ist, dass man aus der Armee rausgeschmissen wird. Das heißt, die haben ordentlich Geld gekriegt. Die mussten ja ihren Lebensunterhalt auch für die Zukunft, für die nahe Zukunft absichern. Es muss also so viel gewesen sein, dass die Soldaten gesagt haben, okay, für diesen Preis machen wir das. Wir streiten ab, dass Jesus von Gott selber aus dem Grab gekommen ist. Es ist nicht das Fundament unseres Glaubens, aber es ist ein gewaltiger Fundament, Stein, Platte für unseren Glauben. Wäre Jesus nicht auferstanden aus den Toten, hätte er sich nicht, wie es in den Evangelien heißt, 500 Leuten gezeigt, wäre er nicht zu seinen Jüngern gekommen. Heute unten bei den Kindern haben die Johannes, wo Jesus mit seinen Jüngern grilliert, Fisch und Brot. Das heißt, er zeigt sich als der Lebendige. Jesus lebt. Ich habe es euch schon nicht nur angedeutet, sondern auch deutlich gezeigt, was bedeutet das für die Juden. Für die Juden würde das bedeuten, dass der Messias da ist. Für die Juden würde das bedeuten, wir müssen kein Kind mehr Josua, Johannes, Jesus nennen. Das ist alles so ein Wortstamm für Retter. Das hat mal einer meiner theologischen Lehrer gesagt. Die haben in der Makkabäerzeit und danach, das ist so ungefähr so 300-400 vor Christus, bis Jesus wirklich gekommen ist, auf dieser Erde war, auferstanden ist, haben die gefühlt, hat mein Lehrer mal gesagt, gefühlt jedes zweite Kind Jesus genannt. Weil sie so sehnsüchtig nach der Erlösung, nach der Errettung, nach der Auferstehung gewartet haben. Und als diese Auferstehung im menschlichen Gewand vor ihnen stand, also Mensch war wie sie und also unter ihnen war, da haben sie ihn abgelehnt. Das wäre ungefähr so wie, ich nehme jetzt mal einen Freund, der zu mir sagt, Gerd, Schraube über und ich weiß nicht wohin. Und ich würde zu ihm sagen, du, ich kenne die Schraube, ich weiß, wo die hinpasst. Und er würde sagen, nee, krieg ich schon hin. Brauchst nicht kommen. Alles gut. Und ich würde sagen, doch, du, ich kann dir, nein, ich will gar nicht wissen, wo die Schraube hingehört. Ich will suchen. Ich will warten. Ich stehe quasi da und versuche, die Schraube magisch anzuflehen, dass sie da hingeht, wo sie hingehört. Jesus war unter ihnen. Er hat sich gezeigt als lebendiger, dreieiniger und heiliger Gott. Und er zeigt dir und mir, was für unser Leben so wichtig ist. Nämlich das einfach und schlicht anzunehmen, was er getan hat. Er hat alles für dich und für mich getan. Wir müssen uns nimmer abmühen, sondern wir dürfen ganz einfach und ganz schlicht annehmen, was Jesus uns durch sein Leben, durch die Zeit vor Ostern, durch Karfreitag, durch Ostern selber, durch die Auferstehung uns, jedem Einzelnen von uns schenken will. Jesus steht da und sagt, hey, ich möchte dir gerne das schenken, was ich für dich getan habe. Nimm's doch bitte an. Und dann kommen wir in diesen persönlichen Bereich hinein. Und dieser persönliche Bereich ist, wie gehen wir damit um? Wie geht jeder Einzelne damit um, wenn er dieses Angebot von Gott hört? Und dieses Angebot von Gott ist, und deswegen fand ich dieses Bild, dieses jüdische Bild doch recht gut, Tod ist zwischen Leben und Leben. Das heißt, wir leben jetzt, der Tod kommt, und doch können wir wissen, da ist wieder Leben. Und durch Jesus ist dieses Leben schon in der ganzen Fülle in uns. Durch Jesus ist es bereits da. Und wer das ablehnt, lehnt das Leben, jetzt muss ich doch schnell, Entschuldigung. Und wer das ablehnt, der lehnt dieses zweite Leben ab. Und was macht das mit Menschen, wenn man dieses zweite Leben ablehnt? Und genau das können wir in unserer Kultur gerade erleben. Also egal, ob jetzt Schweiz, Österreich, Deutschland oder wo auch immer. Es geschieht ein massiver Kampf der Lebensverlängerung, der Lebenserhaltung und der Lebensqualität in diesem ersten Leben. Also bitte versteht mich nicht falsch. Geht bitte zum Arzt, zum Zahnarzt, zum weiß ich, wo ihr alles für einen Arzt hin müsst. Also ich will euch da nicht abhalten. Ganz im Gegenteil, es ist wichtig, zu Ärzte zu gehen. Wer eine OP braucht, soll die bitte machen. Und doch immer mit diesem Blick, es gibt noch ein zweites Leben. Die Woche bei mir war sehr ereignisreich. der näheren Umgebung von Liebenzell hat jemand was verschenkt. Und wir als Familie konnten das gut gebrauchen, bin also hingefahren, habe das mitgenommen. Und dann kam kam eine Frau raus, die ein bisschen älter war wie ich und hat gesagt, naja, Herr Eberhard, wenn Sie schon mal da sind, ich habe noch mehr. Wollen Sie noch mehr? Ist immer gefährlich, kleines Haus, passt nicht so viel rein. Aber sagte sie, Herr Eberhard, kommen Sie mal mit, mein Mann hat eine große Werkstatt gehabt. Und dann fing sie an zu erzählen, diese Werkstatt hat er sich eingerichtet, damit, wenn er in Rente geht, dass er da arbeiten kann. Sehen Sie, sie zeigte mir ein niegelnagelneues Schweißgerät, 5 Jahre alt, niegelnagelneu. Das hat sich mein Mann gekauft, als er schon schwer krank war, weil er dachte, er lebt noch ewig. Er hat sich's, also schon 5 Jahre her, dass er tot ist, er hat sich's vor 5 Jahren gekauft, im Januar, und im März ist er gestorben. Er wollte noch so viel machen. Das war der Satz, der mir hängen geblieben ist. Er wollte noch so viel machen. Er hat sich eingestellt auf dieses Leben. Und der Satan kommt und sagt, du hast nur dieses Leben hier. Mehr hast du nicht. Ja, unsere Gesellschaft prägt uns sehr stark auf dieses Leben, auf dieses erste Leben, auf dieses erste kurze Leben. Denn das zweite Leben im Himmel, das ist ewig. Und der Satan macht sich auf, um uns die Ewigkeit zu nehmen. Er macht uns Angst, dass wir gucken müssen, dass diese Erde ewig besteht. Dass wir alles Menschenkräfte und intellektuell und weiß ich was dran setzen, um dieses Leben hier möglichst angenehm, möglichst gut und möglichst lang zu halten. Egal, ob das so perverse Sachen sind wie, wie viele Kinder ist eigentlich noch gut in die Welt zu setzen. Was darf ich denn überhaupt noch essen, was gut ist? Wie darf ich heizen? Wo darf ich hinfliegen? Was darf ich machen? An was darf ich mich erfreuen? Der Staat greift ein, um dieses erste Leben zu erhalten. Und dabei geht's doch Jesus nicht so sehr um dieses Leben, sondern um das Leben mit ihm. Er möchte mit dir und mit mir zusammen sein. Aber der Satan möchte uns diese Perspektive rauben. Und er fängt strukturiert an, wie steht es im Vers 15, sie aber nahmen das Geld, machten es so, wie sie belehrt worden waren. Das heißt, sie sind losgegangen und haben gesagt, wisst ihr, wir sind heute Nacht eingeschlafen, da sind die Jünger gekommen und haben Jesus geklaut. Diesen toten Jesus, und haben ihn irgendwo bei sich ins Haus oder im Garten oder weiß ich wo verscharrt. Damit sie ihn haben, damit sie sagen können, er lebt. Dabei lebt er gar nicht. Das heißt, wir sollen von einer Lüge dem beraubt werden, was doch so zentral für unser Leben ist. Was dich und mich, was uns als Gemeinde wirklich fröhlich, glücklich, erfüllt machen kann, dass Jesus lebt. In unserer heutigen Zeit werden keine römischen Soldaten mehr bestochen. In unserer römischen Zeit leben wir in einer Kultur, die sich nicht nur von Gott entfernt hat, sondern die nichts mehr mit Gott zu tun haben will. Die gelernt hat, ohne Gott, ohne Jesus zu leben. Die von uns als fromme Spinner denkt. Die meint, damit glücklich zu werden. Wir haben heute in unserer Gesellschaft so viele Menschen, die hoffnungslos sind wie noch nie. Weil ihnen eine zentrale Hoffnung genommen worden ist, nämlich Jesus und die Auferstehung. Wenn wir Menschen mit Hoffnung fröhlich machen wollen, dann doch, dass unser Heiland, dass Jesus lebt und dass er uns den Himmel geöffnet hat. Und deswegen meine Einladung an dich, nimm's an, und zwar nicht das Geld, so wie die Römer, die römischen Soldaten, damit sie die Story vom grünen Pferd erzählen, sondern nimm's an, dass dieser Weg zum Himmel für dich geöffnet ist. Lass es ganz tief in dein Herz hinein. Mach dir bewusst, was in diesem Text steht, dass von Anfang an über die Auferstehung gelogen worden ist. Und halte dich an Jesus fest, dass du wirklich wissen darfst, dass du es wirklich festhalten kannst. Mein Heiland, mein Erlöser lebt. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Heiland, dass du lebst. Danke, Heiland, dass du für uns durch diese Todeszeit gegangen bist und dass wir jetzt wissen dürfen, du lebst. Und du wartest auf uns im Himmel. Und du möchtest gerne, dass wir zu dir kommen. Heiland, lass uns diese Auferstehungshoffnung in unser Herz hineinkommen. In unseren Verstand hineinkommen. In unsere Hände und Füße hineinkommen. In unsere Zunge hineinkommen. In unser Leben hineinkommen. Dass es wirklich Leben in uns wecken darf. Dass es Hoffnung in uns auslösen darf. Dass wir uns auf das Leben mit dir freuen. Bei aller Not, die wir jetzt haben, lass uns darauf freuen, mit dir zusammen zu sein, weil du lebst. Amen.